Platz 1, Maria Cecilia Barbetta, Nachtleuchten. Das sind 500 noch was Seiten. Dieser Roman spielt 1973, 74, kurz bevor die rechte Diktatur in Argentinien Fuß fasst. Und dieser Roman hat ein wahnsinnig unüberschaubares gesellschaftliches Panorama. Das ist ein Roman personal mit Szenen und mit wechselnden Szenen, was Sie gar nicht nacherzählen können. Wenn ich Ihnen die letzten 5 Seiten dieses Romans vorlesen würde, würde es nur darum gehen, dass die Personen, die in diesen Seiten davor auftauchen, in irgendeiner Weise nochmal genannt werden und zusammengebracht werden. Also dann wissen Sie wirklich, wie viele Personen, das kann man nicht nacherzählen. Mich hat der Roman insofern fasziniert, und für mich ist es ein politischer Roman, der selten so zurückgenommen über Politik redet, weil diese ganzen Szenen, dieses ganze Romanpersonal, das wird beschrieben in Lebensabschnitten oder in kurzen Augenblicken, aber nichtsdestotrotz spüren sie und befürchten, dass diese rechte Diktatur bald kommen wird. Und das, finde ich, ist sehr realistisch. Das Leben geht weiter. Leute tun wenig dann dagegen, dass das nicht passiert, was sie eigentlich befürchten. Und deswegen empfinde ich diesen Roman als politischen Roman. Und bevor jetzt Christoph Schröder mir erzählt, dass das kein politischer Roman ist, weil er vielleicht sagt, nein, da ist viel zu wenig Politik vorne dran. Und vielleicht wird Julia Schröder auch noch sagen, nee, sehe ich anders. Deswegen wird jetzt erstmal Frank Stöckle uns den Anfang des Romans lesen, weil der ist noch relativ übersichtlich.
Elvio Gianelli tastete die Taschen seines Regenmantels nach Streichhölzern ab. Als er mit einer brennenden Zigarette im Mundwinkel das Haus verließ, ertönten die Kirchenglocken, die das Erwachen seiner Tochter einläuteten. Noch ahnte Teresa nichts von den Veränderungen, die ihnen bevorstanden. Doch als der Vater sich wenig später mit der üblichen Sonntagszeitung und einer Kinderzeitschrift, einem handfesten Beweis seines schlechten Gewissens, zu ihnen gesellte, war sie über die anderen Umstände bereits unterrichtet. Anstatt sich beim Frühstück wie sonst über die Wirren der Politik auszulassen oder sich mit dem Geisterfahrer zu beschäftigen, der am Vortag, dem 9. März 1974, auf einer der Hauptverkehrsadern von Buenos Aires für chaotische Zustände gesorgt hatte, wollte Elvio Gianelli von seiner Tochter hören, ob sie die Neuigkeit erwartet habe und ob sie sich freue. Teresa antwortete mit Nein und Ja, während sie den Gimmick vom Cover ihres Magazins Antiochito zu lösen versuchte. »Aber nicht doch«, platzte sie raus. Sie war, weiß Gott, unvorsichtig gewesen. Das Papier war eingerissen. Die Hälfte der Buchstaben auf der glänzenden Titelseite waren von der Bildfläche verschwunden, sodass es von nun an nur noch Ojito heißen würde. »Achtung!« Unfug, dachte Teresa verärgert, als nützte es etwas, im Nachhinein mit einer Warnung behelligt zu werden. Ojito bedeutete auch Äuglein, doch die halfen nicht immer weiter. Der Vater, neuerdings beim Lesen auf eine Brille angewiesen, hatte seinem Kind vorsorglich eine Sehhilfe mitgebracht. Teresa befreite das Vergrößerungsglas vom letzten Tesastreifen wie zuvor ihre Augen vom Schlaf, als sie nicht hätte sagen können, ob der Schatten, der in Zeitlupe den Schlüsselbund von der Wand abgehängt und die Eingangstür hinter sich geschlossen hatte, Bestandteil ihrer Träume gewesen war oder nicht. Die Mutter war ebenfalls noch nicht aufgestanden, als sie mit belegter Stimme Teresa gerufen hatte. »Liebling, bist du schon wach?« Wache hatte die Tochter wie so oft in der Nacht gehalten. Mit ihrer kleinen Statuette in der Hand hatte sie an der Schlafzimmertür der Erwachsenen gestanden und das Ohr so lange dagegen gepresst, bis sie feststellen konnte, dass Frieden herrschte und sie nicht einschreiten musste. Jetzt ruhte sie etwas beduselt auf ihrem Ausziehsofa im Wohnzimmer. Sie streckte und reckte sich, bevor sie beherzt die Decke zurückschlug. Sie schlüpfte in ihre Pantoffeln, stolperte über die Riemchenschuhe und ein paar Schritte weiter über die Schultasche. Jeden Abend ließ der Vater sämtliche Jalousien herab. Jalousie ist französisch und bedeutet Eifersucht, wusste Teresa. Durch die Jalousien hindurch konnte die Tochter beobachten, wie verwandelt der Vater wirkte, sobald er sich morgens aus dem Familienhaus stahl. Nun steckte sie den Kopf durch den Türrahmen des elterlichen Gemachs und musste die Augen zusammenkneifen. Sie wurde von der hereinfallenden Sonne geblendet, die den Raum überflutete und alles darin in eine beißende Helligkeit tauchte. Teresa blinzelte. Dabei wechselten hell und dunkel so oft, bis ihre Augen sich an die Lichtfülle gewöhnten und nicht länger schmerzten. Die Mutter hatte den Rücken mit einem Kissen gestützt. Der Platz des Vaters war leer und sein Pyjama zusammengeknüllt. Die Tochter stieg auf das Ehebett, um auf Augenhöhe mit dem Gemälde der heiligen Familie sich St. Christophorus anzuvertrauen, einen Fuß zwischen die langgestreckten Beine der Mutter zu setzen und mit dem nächsten Schritt die andere Seite zu erreichen. Während der Überquerung wanderten die Blicke der Mutter über das Nachthemd der Tochter. Durch den lichten Stoff hindurch erkannte die Mutter ihren eigenen zarten Körper von einst wieder. Die Mutter konnte sich an den dünnen Gliedmaßen nicht satt sehen, nicht an den schmalen Schultern ihrer Tochter, nicht an dem kleinen, flachen Brustkorb, der sich im exakt gleichen Rhythmus wie der ihre hob und senkte, hautnah. Sie drückte ihr Fleisch und Blut so eng an sich, dass die 11-jährige Theresa Aua schrie. Und Mama, du tust mir weh. Obwohl ich dich so sehr liebe, verzeih mir, mein Engel. Wie weit erstreckt sich deine Liebe, Mama? Bis zum Himmel und wieder zurück, Theresa. Wie lang hält deine Liebe an? Solange wir beide leben und darüber hinaus. Eine Ewigkeit. Eine Ewigkeit, beteuerte die Tochter. Nach einem schrecklichen Zank hatte sie fiebrig an diesem Gelöbnis laboriert, bis jede ersonnene Frage und Antwort festgestanden hatte und sie an jenem Abend zu später Stunde von der Mutter ins Bett und zugleich von dem Glauben getragen worden war, durch das wiederholte Aussprechen des Schwures würde die traute Zweisamkeit für immer unverbrüchlich sein. Die Mitteilung über die Schwangerschaft kam aus heiterem Himmel und zerstörte die Idylle mit einem Schlag. Unzumutbar empfand Theresa weniger die Tatsache, dass sie aufhören würde, das Ein und Alles der Mutter zu sein, des Vaters so angespannt, so abwesend. Denn egal, was Erwachsene erzählten und wie professionell sie ihre Begeisterung für das Neue im Zaum zu halten vermochten, die Rechnung würde nicht mehr aufgehen und Theresa mit einer zweiten Realität umgehen müssen. Bevor der Vater ihr mit der Kinderüberraschung kam, sie das zweitklassige Vergrößerungsglas auf seine Tauglichkeit hin prüfte und die drei Scheinheiligen zur Tagesordnung übergingen, hatte die Mutter sie restlos aufgeklärt. Als hätte es sich bei diesem unbeholfenen Wortaufwand um eine Prüfung gehandelt, gelang es Theresa darin, ein Vorzeichen zu sehen, welches sie in ihren Vorstellungen und Zukunftsvisionen geradezu bestärkte. Ein aufblitzender Gedanke hatte sie bis auf Weiteres besänftigt. Noch ehe sie im engeren Familienkreis die Feier ihres 12. Geburtstages begehen sollte, würde sie Schwester werden. Schwester Theresa. Und das hörte sich, um bei der Wahrheit zu bleiben, gar nicht so übel an.
Dankeschön. Das war also der Anfang des Romans von Maria Cecilia Babetta Nachtleuchten. Christoph Schröder, das ist der Anfang eines Romans, der ja nun wirklich in einem unglaublichen Maße das Panorama in Argentiniens 1973-74 darstellt. Diese Geschichte, Mutter ist schwanger und ich werde Schwester, kann man sagen, das ist wirklich eine gar nicht so dumme Einführung in das, was dann alles an Überraschungen in diesem Roman noch kommt?
Klar kann man das sagen, weil recht wenig in diesem Roman dumm ist. Also es ist wirklich ein ungeheuer reicher Roman an Motiven, an Verweisen, an Anspielungen, auch an Erzählweisen, auch an sprachlicher Ornamentalik. Also deswegen muss man sagen, dieser Roman spielt ja in einem Stadtteil, Ballester heißt dieser Stadtteil von Buenos Aires. Die Autorin selbst ist in diesem Stadtteil aufgewachsen, ist mit 22, 23 Jahren nach Deutschland gekommen und hier geblieben, schreibt auch in deutscher Sprache. Das heißt, sie kennt aber diesen Stadtteil. Dieser Roman ist so eine Art Wimmelbild, würde ich sagen. Also man kann blättern und blättern und es wird immer breiter und breiter. Das hat natürlich den Effekt, dass sehr viele Erzählfäden aufgenommen werden, die am Ende so ein bisschen lose durchhängen. Deswegen braucht sie auch diesen gigantischen Schlussakkord am Ende, um all diese Fäden und dieses Durcheinander, das sie da angerichtet hat, wieder einigermaßen aufzuräumen oder zumindest zu einem sinnvollen Ende zu bringen. Das sind aber rein formale Analysen, die nichts erzählen über die Freude, die dieser Roman beim Lesen machen kann. Und das Interessante ist, ich habe mit sehr vielen Leuten über diesen Roman gesprochen. Der Roman hat drei Teile, jeweils 33 Kapitel, plus das eine Schlusskapitel macht 100. Und jeder findet einen anderen Teil interessant und gut und findet einen anderen Teil auch möglicherweise misslungen. Ich mag den ersten Teil besonders gerne, wo es eben um Theresa geht.
Der liegt auch sehr humorvoll, ne?
Ja, das liegt aber auch am Thema. Da geht es um ein katholisches Mädcheninternat. Da geht es um die Auswirkungen des Zweiten Vatikanischen Konzils auf den Katholizismus, Stichwort Befreiungstheologie in Südamerika und so weiter und so fort. Das interessiert mich als Absolventen einer bischöflich-katholischen Jungenschule natürlich alles sehr. Und es gibt andere Sachen, die mich nicht so sehr interessieren. Aber das ist natürlich rein subjektiv. Insgesamt würde ich sagen, dass dieser Roman sprachlich ein großes Kunstwerk ist, dass er manchmal auch in dieser Richtung vielleicht etwas überwürzt ist, um es mal so zu sagen, dass aber es schwierig ist, alle seine Teile zusammenzubekommen. Und ich glaube aber schon, dass es auch ein politisches Buch ist, denn nur weil die Politik oder diese Mischung aus Religiosität, Spiritualität und Politik so im Hintergrund mitläuft, heißt das ja nicht, dass sie nicht gemeint ist.
Julia Schröder, wir haben Ihnen das Buch gelesen.
Sie haben vorhin die Frage aufgeworfen und auch sich gleich die Antwort gegeben, ob man auf die Idee kommen könne, es handle sich nicht um einen politischen Roman. Natürlich muss jeder Roman, der 1974, 1975 in Argentinien spielt, ist politisch, selbst wenn er so tut, als sei er es nicht. Und dieses Buch tut nicht unbedingt so, aber es stellt eben die Politik auch nicht in den Vordergrund. Und ich glaube, das hat einen Grund. Genauso wie die Tatsache einen Grund hat, dass wir sehr viel aus der Perspektive von Kindern erfahren in diesem Buch. Diese 70er Jahre, das ist die Kinderzeit der Autorin. Die Autorin ist seit langem im Ausland, schreibt nicht in ihrer Muttersprache, sondern in der deutschen Sprache, die sie eben sehr liebt. Das merkt man auch. Und von hinten betrachtet und aus der Ferne betrachtet, denkt man bei Argentinien Mitte der 70er Jahre an die Militärdiktatur, man denkt an die Getöteten, die Entführten, die Gefolterten, die Verschwundenen, also jeder, der die letzten 40 Jahre nicht in einer Höhle zugebracht hat, weiß das. Und ich glaube, was sie hier macht, eben auch durch diese Kinderperspektive, das ist der Versuch, das, was davor war, als der Schrecken noch nicht sich manifestiert hat, das wieder zum Leben zu erwecken. Und das macht sie mit Beschwörungsmethoden. Sowas hat sie schon in ihrem ersten Roman gemacht, der vor 10 Jahren erschienen ist. Sie hat sich also sehr lang Zeit gelassen. Der hieß damals Änderungsschneiderei Los Milagros, auch eine Geschichte aus Buenos Aires. Und auch da ging es eigentlich darum, dass sie lauter magische Praktiken verwendet hat. Ich will Sie jetzt nicht mit den Einzelheiten langweilen. Das sind bewährte Dinge, Zahlenmystik, Referenzen, Anspielungen, Bildbeschreibungen, Schreibweisen, die man wiedererkennt, Popzitate. Das hat sie alles drauf. Und hier in diesem Roman, deswegen hat der mich so besonders charmiert, kommt noch dazu, dass dieses Ballester, ja, es ist eigentlich kein Stadtviertel, sondern eher so ein Vorort von Buenos Aires, dass da unheimlich viele, also so wie in Buenos Aires auch, unheimlich viele italienische Familien leben. Also die Teresa, von der wir vorhin gehört haben, die heißt Gianelli mit Nachnamen. Und man merkt das noch, dieses italienische Erbe in argentinischem Spanisch. Das ist einfach eine wunderbare Spiegelung mit all diesen Mitteln. Also sie lässt wirklich nichts unversucht, um sich selbst und ihre Leser in diese Zeit vor dieser Katastrophe hineinzuversetzen. Das hat auch etwas sehr Morbides, man darf sich nicht vertun. Das Buch kommt so leicht daher, gerade dieses erste Großkapitel ist wirklich sehr lustig auch, in manchem auch sehr grotesk, was diese Klosterschülerinnen sich so zum Teil ausdenken, mein lieber Schwan, und auch das, was Theresa macht, indem sie versucht, irgendwie die Kirche zu den Menschen zu bringen, in Gestalt einer fluoreszierenden Wallfahrtsstatuette der Virgen de Luján, das ist ziemlich skurril. Und auch ein bisschen, ja, schon ein bisschen gestört, das Mädchen. Das ist sehr lustig, aber es ist eben auch sehr morbide. Und das ist der Anknüpfungspunkt an eben die entsetzlichen Folgen dieser vollkommen missglückten Regierung, dieser Perón-Witwe Isabella und des Militärputschs und all dessen, was man eben weiß, was danach passiert ist.
Christoph, nur noch als kurze Ergänzung. Weil Sie sagten, der Schrecken ist nicht manifest, das stimmt, aber man merkt so nach und nach, wie sich so ganz langsam die Schleusen öffnen. Und das ist sozusagen das inhärent Politische an diesem Buch. Es gibt dann immer mal so Andeutungen. Es gibt einen Rechtsanwalt, dessen Frau hat ein Verhältnis mit einem Automechaniker. Die Werkstatt Autopia, die gehört Theresas Großvater, da arbeitet dieser Mechaniker. Und der sagt dann mal so einen Satz wie, es werden auch wieder Zeiten kommen, in denen wird so einer wie du ganz schnell verschwinden. Solche Sätze, der Anwalt sagt das. Und da merkt man, da ist schon ein Bewusstsein da, dafür, dass solche Zeiten wieder kommen werden. Und das wird ja im dritten Teil immer stärker. Es wird auch verwirrender, aber es wird auch stärker. Also es ist nämlich manifest, aber wie gesagt, es wird also die Anzeichen dafür, dass da etwas im Umschwung ist, und zwar etwas sehr Ungutes. Und die werden immer deutlicher, und das finde ich sehr subtil gemacht.
Naja, ich finde, dieser Roman ist nicht nur Argentinien, sondern ich meine, das sind ja Anzeichen, die du, wenn sowas stattfindet, das kann genauso gut von links sein, das ist vollkommen egal. Aber das gibt es ja immer wieder. Also ich meine, dass wir etwas erspüren, wenn wir jetzt nichts tun, dann wird etwas passieren und wirklich wollen wir das gar nicht haben und das Leben geht trotzdem weiter. Ich finde, es ist fast wie eine Warnung.
Das ist mir zu pädagogisch in Bezug auf dieses Buch.
Okay, muss ich sagen. Da habe ich jetzt nichts dagegen, wenn es pädagogisch wäre. Ich habe es gern gelesen in der Form.
Ja, sie vermeidet das. Sie vermeidet eben gerade die Falle des, die Falle des Lehrgedichts.
Ja, hallo.
Eben dadurch, dass wir die meiste Zeit durch die Augen der Kinder das sehen. Und diese Kinder sind mitnichten unschuldige Kinder. Die haben Sachen vor, das glaubt man nicht. Auch diese Theresa, das wird ja immer wilder, was die sich so denkt. Und also die spionieren den Erwachsenen nach, sie stellen einander Fallen, sie haben unfassbare Fantasien und versuchen, sich die Welt zu erklären. Und das ist meistens irgendwas Gesponnenes. Man erkennt natürlich dahinter, was tatsächlich der Fall ist, aber man bekommt es eben nicht so auf dem Silbertablett der politischen Bildung serviert, ja.
Also, wir sprachen über Maria Cecilia Barbettas Roman Nachtleuchten. Ach so, Nachtleuchten. Sie haben die fluoreszierende Madonna genannt, die
Theresa
die ganze Zeit also durch die Vorstadt bringt und sagt, eine Woche müsst ihr das haben und dann bringen wir sie weiter. Ich meine, das ist eine irre Idee und natürlich ist das ein bisschen schräg, aber andererseits, auf so eine Idee können echt nur Kinder kommen. Da käme kein katholischer Priester drauf. Insofern fand ich das schön. Das Interessante ist nur Nachtleuchten, fluoreszierende Madonna und zum Schluss fällt es auch noch vom Wagen. Das ist dann ganz traurig, oder?
Also es fand ich bedingt traurig. Es ist eben tatsächlich der Kunstgriff, um das alles wieder einzufangen, alle Fäden nochmal miteinander zu verknoten. Es ist vor allem auch ein Kunstgriff, um in diese Haushalte reinzukommen. Die Theresa drängt sich den Leuten, die sagen ja nicht, ich hätte gerne mal deine Madonna geliehen, sondern die steht bei denen auf der Matte und sagt, also das stelle ich jetzt hier auf, ich bringe die Kirche zu den Menschen.
Und die sagen nichts dagegen, ne?
Die nehmen die auch noch. Und die langen sich ein bisschen ans Hirn, aber lassen sich dieses harmlose Kindermaßnahme gefallen, ja.
Ja, aber Herr Ebke, Sie sind offenbar auch in einem anderen Milieu aufgewachsen. Sie wissen offenbar gar nicht, zu welchen Ideen wir Katholiken alles so fähig sind. Also das ist jetzt keine so kindliche Idee.
Also da muss ich Ihnen jetzt widersprechen. Ich durfte nicht Messdiener werden, was ich gerne wollte. Dafür war ich dann Lektor. Dafür haben wir dann in der Jugendmesse gepredigt.
Ach Mist.
Jetzt kann ich Ihnen die ganze Menge erzählen. Ja. Ich erzähle Ihnen noch, das kann ich jetzt alles nicht öffentlich erzählen, mit dem Priester, der mir sein Auto geliehen hat. Also ich kann eine ganze Menge erzählen und ich weiß ziemlich genau, auf Katholen alles kommen können. Ja. Herr Schröder, da können wir uns nochmal drüber unterhalten.
Alles klar, okay.
Ja, okay, gut. Also wir sprachen über Maria Cecilia Barbettas Roman Nachtleuchten, erschienen im Fischer Verlag, steht auf Platz 1, gemeinsam mit Michael Lenz, Schattenfroh, ein Requiem.